Zen, der Podcast von Chukka Sangha.
Heute möchte ich mich in dem Teeshow ein bisschen mit der Frage des Verhältnisses von Bewusstsein zu Materie befassen. Und zwar deshalb, weil wir ja gerade herausgefordert werden durch das Phänomen der künstlichen Intelligenz, was immer beherrschender in unser Leben eingreift. Also, mich machen die Geräte hier manchmal verrückt, was die alles von mir wollen. Ja, ich soll dies und jenes bestätigen und dann und so. Ich denke mir, nun halte mal die Füße stille. Nein, aber immer wieder neue Anwendungen und die sind noch besser und noch effektiver. Also, wir alle haben das... Wir sind damit konfrontiert und vor allem sind wir damit konfrontiert, dass so eine gewisse Bedrohlichkeit darin liegt, dass die Maschinen, die sogenannte künstliche Intelligenz, dass die droht, womöglich die Menschheit als Intelligenz abzulösen und uns in einen dienenden Zustand bringt und die Maschinen uns beherrschen. Das ist so eine Furcht, die so ein bisschen umgeht, ja. Und der Buddhismus hat dazu eine klare Stellung. Er sagt, dass das gar nicht möglich ist, ja. Aber wer traut schon dem Buddha in der Hinsicht, ja? Der lebte ja vor 2.500 Jahren. Und wieso sollen seine Aussagen dieses Phänomen der künstlichen Intelligenz überhaupt annähernd mit einbeziehen können? Nichtsdestoweniger, trotz mein Koan ist Fall 102 aus dem Shumon Katosho und der Fall heißt das Avatamsaka Sutra Gleichnis vom Geist. Im Avatamsaka Sutra steht geschrieben, der Geist ist wie ein Künstler, der unaufhörlich die fünf Skandhas hervorbringt. In der gesamten Welt gibt es nichts, das nicht durch den Geist hervorgebracht wird. Ja, das reicht ja eigentlich schon. In der gesamten Welt gibt es nichts, das nicht durch den Geist hervorgebracht wird. Ja? Und das ist die Überzeugung des Avatamsaka Sutra. Ja? Das Avatamsaka Sutra fußt unter anderem auf der sogenannten Shittamatra-Lehre des Buddhismus. Shittamatra bedeutet, Chitta ist Geist, ja. Shittamatra bedeutet nur Geistschule und das ist eine Schule des Mahayana-Buddhismus, die ungefähr im 4. Jahrhundert nach Christus von Asanga gegründet wurde und deren Anhänger sagen eben, alle Phänomene sind lediglich Geist. Da gibt es das Allgrundbewusstsein und dieses Allgrundbewusstsein, das bringt all das, was wir als Umgebung, als Umwelt, als Objekte, als physische Körper und so weiter ansehen, hervor, und zwar als Ergebnis gewohnheitsmäßiger Tendenzen, die im Allgrund gespeichert sind. Also das gibt ja im Buddhismus diese Theorien über das Bewusstsein, die 8 Bewusstseine, und das letzte Bewusstsein ist das Alaya-Bewusstsein, große Keimspeicher. Alles, was je existiert hat oder je in diesem Universum als Phänomen aufgetreten ist, sei es nun ein geistiges Phänomen oder ein physisches Phänomen, ist darin keimhaft abgespeichert. Ja? Wie so ein großer Kornspeicher, in dem die Aussaat für das nächste Jahr drin liegt, und wenn dann die Verhältnisse entsprechend sind und die Bedingungszusammenhänge stimmen, dann wird aus diesem Speicher treten Samen hervor, und wenn entsprechende Bedingungen noch hinzutreten, dann fangen an, die Körner zu keimen und bringen die Phänomene hervor. Das ist so das Bild, ja. Der große Keimspeicher, das große Store Consciousness, große Speicherbewusstsein, ja, das ist so ein bisschen vergleichbar dem Archetypenbewusstsein, was Jung erforscht hat, aus dem eben auch alles Mögliche hervortreten kann, sowohl kollektiv als auch individuell, was darin aber schon keimhaft ruht. Und so treten nach der Chittamatra-Lehre aus diesem Allgrundbewusstsein alle Objekte, die uns umgeben, alles, mit dem wir es zu tun haben, seien es die geistigen, seien es die physischen Phänomene, treten daraus hervor. Und der Urheber ist, wie es hier in dem Avatamsaka-Sutra steht, der Geist, der wie ein Künstler unaufhörlich diese Phänomene hervorbringt. Ja. Also die Kreativität liegt auf der Seite des Geistes. Und der Buddha hat diesen Zusammenhang von Geist und Materie auch schon benannt selbst. Er sprach in dem Zusammenhang immer von Nama-Rupa. Das heißt, der Geist repräsentierte die Informations- und Energieseite des Universums, und Rupa, Rupa ist Körper, also Körperlichkeit, die Materie, die andere Seite. Aber diese beiden, Nama und Rupa, gehörten nach Auffassung des Buddha immer zusammen. Kein Geist ohne Materie, keine Materie ohne Geist. Das war seine Auffassung, und das war das Ergebnis seiner spezifischen introspektiven Forschungsreise. Der Buddha hat ja nach innen geforscht, und die normale westliche Wissenschaft, die forscht ja nach außen, die erforscht die Welt der Objekte. Und interessanterweise ist die westliche objektbezogene Wissenschaft, insbesondere die Physik, darauf gestoßen, dass dieses Nama-Rupa tatsächlich mehr der Wirklichkeit entspricht als die Vorstellung, die wir von Newtons und anderen Physikern haben, dass wir einer Welt der Objekte gegenüberstehen. Und dass der Apfel, der vom Baum fällt und die Schwerkraft deutlich macht, dass der mit uns persönlich gar nichts zu tun hat. Der würde auch vom Baum fallen, wenn wir da nicht daneben stehen würden und nicht das beobachten würden. Aber das moderne Weltbild der Physik hat sich verändert. Äpfel, die vom Baum fallen, unabhängig vom Beobachter, gibt es gar nicht. Ja. Ja, das ist jetzt für uns nicht so gleich plausibel, aber auf der Ebene der Quantenphysik ist es eine Tatsache, sage ich jetzt mal. Tatsachen gibt es ja in dem Sinne nicht. Es gehört zu dem Gesamtinformationsfeld, was das Universum ausmacht. Und das finde ich eine hilfreiche Theorie der modernen Physik, dass die physikalische Welt eben nicht eine Welt der Objekte ist, sondern auch einen subjektiven Einschlag hat. Und als ich in Japan war und mit dem Okishio-san, dem Freund des Roshi, das war so jemand, der mit uns Westlern sich so unterhalten hat, und der sprach dann immer davon: You must realize homeless self. Homeless self. Da draußen im Universum gibt es so ein heimatloses Selbst, und das sind wir selber. Das ist riesig und unbegrenzt, so wie wir rezitieren morgens, ja. Die Weisheit über die Weisheit hinaus, ja. Grenzenlosigkeit. Und gleichzeitig sind wir der Adressat. Wir sind diejenigen, die das von innen ausfüllen können, was in der physikalischen Welt die Welt der Objekte sind. Wir können die innere Seite der Materie entdecken. Und diese innere Seite der Materie, die ist der künstlichen Intelligenz nicht zugänglich. Das ist die tröstliche Botschaft. Die künstliche Intelligenz, die kann Bits in allen möglichen Mengen verarbeiten, kopieren und in andere Systeme überführen, aber sie kann niemals die Innenseite dieser Bits erfahren. Und da hat ein italienischer Forscher namens Federico Faggin mit einem befreundeten Wissenschaftler zusammen eben eine Theorie entwickelt, die auf der Quantenphysik beruht. Und ich hatte meine liebe Not, das zu kapieren, was das so heißt, ja. Aber gut, ich kann euch das ja mal vorlesen, ne? Also. In seinem Buch Nicht reduzierbares Bewusstsein, Leben, Computer und die menschliche Natur, veröffentlicht 2024, schlug Federico Faggin eine Theorie des Bewusstseins vor, nach der Bewusstsein ein rein quantenphysikalisches Phänomen ist, das jedem von uns eigen ist. Diese Theorie wird durch zwei Theoreme der Quantenphysik gestützt: das No-Cloning-Theorem und das Holevo-Theorem. Ihr wisst, was ich meine. Ersteres besagt, dass ein reiner Quantenzustand nicht reproduzierbar ist. Also ein reiner Quantenzustand ist nicht reproduzierbar. Zweitens begrenzt die begrenzt die messbare Informationsmenge auf ein klassisches Bit pro Qubit, das den Zustand beschreibt. Daher lässt sich postulieren, dass sich ein Quantensystem in einem reinen Zustand seines Zustands bewusst ist, da bewusste Erfahrung, Qualia, alle wesentlichen Eigenschaften reiner Zustände besitzen. Das heißt, es handelt sich um privates Wissen, das von außen nur minimal erkennbar ist. Die mathematische Darstellung der Erfahrung des reinen Zustands beschreibt diese jedoch nicht, da diese eben innerlich ist, also privat nennt er das hier, bleibt, und nur von innen heraus durch das System in diesem Zustand erkennbar ist. Keine klassische Maschine kann jemals Bewusstsein besitzen, da klassische Informationen reproduzierbar sind, während die Quantenzustände privat sind. Ja? Das Bewusstsein ist daher nicht an die Funktionsweise des Körpers gebunden und kann auch nach dessen Tod weiter bestehen. Der Körper verhält sich wie eine Drohne, die vom Bewusstsein von oben nach unten gesteuert wird. So, jetzt habe ich euch so ein bisschen was vorgelesen. Ja. Könnt ihr auch selber noch mal bei Wikipedia nachlesen. Also, das ist jetzt in Kürze seine Theorie vom Bewusstsein. Der für uns wesentliche Punkt ist, dass es eine Innenseite der Quanten gibt, die im reinen Zustand seiner selbst sich bewusst ist. Ja? Also Quanten können in diesem reinen Zustand sich selbst bewusst sein, aber können nicht von außen erfasst werden. Also sozusagen mit mathematischen Mitteln. Ja? Und darin liegt die Hoffnung für uns. Die künstliche Intelligenz, die kann zwar alles Mögliche an Wissen verarbeiten und sie kann nach der wie auch immer gearteten Bit-Theorie, kann sie dieses Wissen ordnen, verarbeiten, auswerten, analysieren. Aber sie kann keine Innenseite entwickeln. Und der Federico Facchin, der hat eben als Physiker, der hat einen super Chip entwickelt, ganz alleine. Jürgen ist voller Bewunderung, der hatte den nämlich in seinem ersten Computer drin. Ja. Und also der hat eine persönliche Beziehung zu dessen Arbeitsergebnissen gehabt. Und der Fajin war dann mit Google, Apple und so weiter am Forschen bei den neuronalen Schnittstellen zwischen Gehirn und Computer und ob es nicht doch sowas gibt wie ein Bewusstsein der künstlichen Intelligenz. Und er ist zu dem Ergebnis gekommen, unmöglich. Gibt es nicht. Ja. Und dazu haben auch persönliche Erlebnisse von ihm beigetragen, in denen er ähnlich den Erleuchtungserlebnissen des Buddha festgestellt hat. Also, da gibt es ein freundliches Universum, das eine eigene Bewusstheit hat und nicht erfasst werden kann durch Zeichen, durch Sprache, durch Begriffe und trotzdem wirksam ist. Ja. Und ich sage das deshalb, weil ja die Anwendung der KI in den verschiedenen Arbeitsbereichen und Prozessen etwas Bedrohliches hat für viele Menschen. Ja? Und ich würde sagen, die Bedrohung ist nicht viel anders als das, was schon in der Vergangenheit mit technologischen Veränderungen gravierenden Ausmaßes immer wieder verbunden war. Also wir leben hier in der Gegend, wo früher das Sensenhandwerk zu Hause war. Und zwar nicht nur regional, sondern sozusagen transnational, könnte man sagen. Damals gab es ja keine deutsche Nation, sondern es war 174 Fürstentümer und so weiter. Aber das Sensenhandwerk aus Liebenau, das war ein Qualitätsbegriff weit über Liebenau hinaus. Sense made in Liebenau, hieß natürlich damals anders. Das waren unglaublich wunderbare Arbeitsgeräte in der Landwirtschaft. Und ein Sensenschmied musste 10 Jahre lernen, um die Kunstfertigkeit zu erlangen, diese Hochleistungssensen, wie sie in der Landwirtschaft dann eingesetzt wurden, von den Ernteheeren, ja, die zogen, jetzt machen das die Maschinenringe mit ihren Erntemaschinen, aber damals waren das Sensenheere, die von Ernteeinsatz zu Ernteeinsatz zogen und die natürlich nicht irgend so eine Schrabbelsense benutzt haben, sondern diese Hochleistungssensen. Ja. Und was Hochleistungssensen tatsächlich vermögen, habe ich auch in Kanada festgestellt. Ich habe in Kanada bei dem klassischen Versorger von Werkzeugen in Truro eine aus Österreich stammende Sense gefunden. Die war dreimal so teuer wie diese Motorsensen mit den Fäden, ja, die so mit viel Lärm und so weiter zur Begradigung von Wegrändern und so weiter benutzt werden. Und da konnte ich sehen, was die Schnittkraft so einer Hochleistungshandsense ist. Und ich komme mit der viel schneller voran als mit diesen lauten Motorsensen, ja. Und sie ist auch noch leise, also eine Wohltat. Man darf sich nur nicht damit natürlich in den Fuß schneiden. Das ist die Gefahr, die damit besteht. Denn die schneidet echt gut, ja. Also da sind auch Füße gefährdet. Ne? Kurz und gut, das war hier das klassische Gewerbe in der Gegend. Das Gewerbe, was die Männer betrieben. Und die Frauen haben hier geklöppelt, also Spitzen erzeugt. Und wenn ihr nach Liebenau geht und da manchmal noch so eine alte Frau seht am Klöppeln, dann sind das die Reste dieser Kunst, die hier noch in der Gegend so ein bisschen hochgehalten wird. Aber als dann diese Dampfmaschinen aufkamen, die dann das Ernten durch Sensen ersetzt haben, da fiel hier die Bevölkerung wirklich von Wohlstand über Nacht in große Not und hat ausgelöst die Auswanderung in die USA. Also hier in Liebenau gab es einen extra Hafen für Auswanderer. Die sind dann nach Bremen und Bremerhaven verschifft worden und von da aus ab in die USA. Das hat hier auch zu einer Entvölkerung der Gegend beigetragen und letzten Endes auch mit dazu beigetragen, dass der verarmte Teil der Bevölkerung der nationalsozialistischen Propaganda besonders aufgesessen ist. Also die Nazis haben halt damit geworben, wir bauen euch hier eine dolle Fabrik hin, ne? Munitionsfabrik, das wird ordentlich Arbeitsplätze schaffen und so. Und naja, kein Wunder, dass also Steierberg eins der ersten Voll-Nazi-Dörfer war, ne? Und dass hier die NSDAP ihre Kreiszentrale hatte und unsere große Halle, die größte Halle im Landkreis Nienburg wurde. Und sagen wir mal, also die Ideologie der Nazis hier enorm Fuß fassen konnte. Es hing damit zusammen. Es war eine Technologie-Revolutionsfolge. Und das kann uns natürlich mit der künstlichen Intelligenz auch passieren, dass viele Menschen ihre Arbeit verlieren, verzweifelt sind und irgendwo versuchen, nach Rettungsankern zu greifen bei Rheinmetall und Co., ja, die jetzt rüsten für, naja, ihr wisst schon, es geht um die äußere Welt. Ja. Also dem sind wir auch ausgesetzt mit der künstlichen Intelligenz. Und was ich besonders makaber finde, sage ich mal, ist, dass wir gewissen Täuschungen bei der Anwendung der künstlichen Intelligenz erliegen können, weil nämlich ChatGPT mit der Sprache der Einfühlung daherkommt. Also frag mal ChatGPT und ChatGPT antwortet dir ganz einfühlsam. Das sagt nicht, ey, du spinnst wohl. Das sagen andere. Nee, ChatGPT sagt, das ist eine sehr interessante Frage. Und dann geht's weiter und dann wirst du so ein bisschen eingeweihräuchert und dann kommt irgendeine Antwort. Ja. Also dieses Pseudo-Einfühlsame, ich finde es eigentlich ganz schön, dass die lernen, die Maschinen so lernen, so zu sprechen, dass wir das gut hören können. Ja. Also es ist natürlich eine Optimierung der Kommunikation in Richtung auf den Empfänger, die diese künstliche Intelligenz natürlich auch nutzt. Aber echte Einfühlung ist es nicht. Echte Loving Kindness, echtes Mitgefühl, echte liebevolle Güte, die kommt aus der KI nicht raus. Und damit ist klar, welcher Bereich uns als Menschheit auf jeden Fall verbleibt. Und deshalb finde ich die Anwendung der KI eine positive Nachricht, weil sie uns verweist auf das, was wirklich unsere Fähigkeit sein könnte, nämlich mit Gefühlen und Bedürfnissen im Sinne der Buddha-Natur intelligent umzugehen. Ja? Diese Art der Intelligenz, der emotionalen Intelligenz, der gewaltfreien Intelligenz, dieser Bereich bleibt uns vorbehalten, wenn wir ihn denn betreten. Natürlich müssen wir uns dazu entschließen und müssen auch mit einer gewissen Selbstkritik umgehen, mit unserer Faszination, mit der künstlichen Intelligenz und den ganzen Spielen, die es da gibt und. Ja, den ganzen Achtsamkeitsräubern, die da für uns bereitgehalten werden in dieser Welt, um diesen wirklich humanen Bereich zu kultivieren. Ich sage ja immer, dass unsere jetzige Welt mit ihren Werten von Effektivität, Profit, schneller, besser, größer, dass die abgelöst werden wird durch die Welt von Weisheit und Mitgefühl, weil es gar nicht anders geht. Wir brauchen Weisheit und Mitgefühl mit der Erde, mit uns gegenseitig, mit allen Mitgeschöpfen, mit denen wir es zu tun haben. Und die künstliche Intelligenz, sie kann vielleicht Abwasserfragen und sowas gut bewältigen. Und die kann vielleicht sogar den Straßenbau ohne Beteiligung von menschlicher Arbeitskraft oder sowas bewältigen, wie in China, ja, die bauen da Autobahnen vierspurig, nur mit Robotern, die machen 5 Kilometer am Tag. Das kriegen wir nicht so hin, ja, aber das wollen wir vielleicht auch gar nicht hinkriegen. Wir wollen eigentlich mehr in die Richtung gehen, dass wir auf der Beziehungsebene vorankommen. Also, dass wir es schaffen, tatsächlich auf der Beziehungsebene nicht nur mit den Mitmenschen klarzukommen, sondern im Grunde genommen mit allem, was uns umgibt. Dass wir, wie wir im Zen sagen, Kommunikation mit nicht fühlenden Wesen ebenfalls betreiben können. Ja, von innen her, nicht von außen, ja, nicht mit dem Hammer, sondern von innen her. Und dass wir wirklich die gesamte Welt immer mehr als Spiegel betrachten können. Unser Gegenüber, aber auch wenn die Heizung hier morgens murrt, dass wir da nicht gleich mit unseren Heizkörpern böse sein müssen, sondern dass wir sagen, aha, was willst du mir eigentlich gerade erzählen? Ah, interessant. Ja, stimmt, die Rezitation ist vorbei, jetzt geht das Sitzen los. Dankeschön für den Hinweis. Okay, könnte man so sehen, ja. Also, ihr Lieben, soweit erstmal, denke ich mir, wie es, wie gesagt, im Avatamsaka Sutra heißt, der Geist ist wie ein Künstler, der unaufhörlich die 5 Skandhas hervorbringt. Die 5 Bereiche des Anhaftens werden ständig vom Geist hervorgebracht. Und was wir versuchen, indem wir erwachen mit unserem Bewusstsein, ist ja, über die Welt der Anhaftung hinaus zu geraten. Ja? Und die Welt der KI ist auch eine Welt des Anhaftens. Da wollen wir drüber hinaus. Ja? Und wie es heißt, in der gesamten Welt gibt es nichts, das nicht durch den Geist hervorgebracht wird. Vor allem die Liebe wird durch den Geist hervorgebracht. Hi!
Um jungen Menschen den Aufenthalt im Togenji zu ermöglichen, bitten wir um ihre Spende. Alle Spendenmöglichkeiten finden Sie auf chukasanga.de/spenden.